Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 12. Februar auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Schweiz sackt weiter runter in der Rangliste der Medienfreiheit. Trotz Internet und Social Media bleibt die Meinungsäußerungsfreiheit weltweit gefährdet. Hassreden zeigen Grenzen der Internetfreiheit auf. Das No-Hate-Speech-Movement will Jugendliche über Konsequenzen von rassistischen und homophoben Äußerungen aufklären. Und ein Land bricht auseinander. Gewaltspirale führt zur Massenflucht in der Zentralafrikanischen Republik. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Heute von und mit Karin Bachmann.
Die iranischen Flüchtlinge beenden ihre Protestaktionen. Nach Verhandlungen mit dem Bundesamt für Migration, BFM, wurde eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten gefunden. Dies schreiben die iranischen Flüchtlinge in ihrem heute veröffentlichten Kommuniqué. Das Bundesamt für Migration beteuerte, es werde die Asylgesuche der iranischen Flüchtlinge in nützlicher Frist prüfen. Das Ja zur Masseneinwanderung lässt die Emotionen hochkochen, selbst beim so gefassten Didier Burkhalter. Als ihn ein deutsch-schweizer Journalist fragte, ob er auch noch auf Deutsch antworten könnte, reagierte der Bundespräsident ungewohnt harsch. Es sei auch manchmal gut, in Bern die Sprache des französischen Schriftstellers Molière zu reden. Dann doppelte er nach, indem die versammelte Journalistenschar erinnerte, es gelte, die Minoritäten zu respektieren, insbesondere die französischsprachige. Dabei konnte er sich auch nicht verkneifen zu betonen, dass es die welschen Kantone waren, welche gegen die Initiative der SVP gestimmt hätten. Amnesty International verärgert Swiss Olympic. Dies, weil Amnesty Schweiz eine Bildkombination mit Lara Gut auf Facebook postete. Einmal sieht man die Skifahrerin als strahlende Siegerin nach einem Rennen, einmal im Sommertenue mit einem Plakat von Amnesty in den Händen. Darauf steht: «Ich will, dass Gewalt gegen Frauen gestoppt wird.» Das sorgte für Unmut bei Swiss Olympic, wie die Zeitung Nordwestschweiz heute berichtet. Denn die Regel ist klar, während der Spiele dürfen Organisationen und Firmen mit Olympiateilnehmern keine Werbung machen. Es sei denn, sie sind offizielle Partner von Swiss Olympic. Und das ist Amnesty nicht. Ein Sprecher sagt gegenüber der Zeitung, Amnesty müsse das Bild von Facebook wegnehmen, ansonsten drohten Konsequenzen, vor allem für Lara Gut. Amnesty Schweiz löschte darauf das Bild von Facebook. Wir wollten Lara Gut in keiner Art schaden, so die Sprecherin der Menschenrechtsorganisation. Aufmarsch der Baumfreunde. Die AnwohnerInnen der Viktoria-Allee in Bern wehren sich gegen die geplante Abholzung der Bäume am Straßenrand. Einige stattliche Bäume müssen für die geplante Tramlinie durch die Viktoriastraße weichen. Nun haben AnwohnerInnen Halstücher um die Bäume gewickelt. Auf einem Banner steht: die Stadt Bern will uns Bäume umbringen. Die zuständige Gemeinderätin Ursula Wies reagierte auf den Druck der Baumfreunde. Über 40% der gesunden Bäume sollen vor der Motorsäge gerettet werden. Und zum Wetter. Morgen Donnerstag beginnt der Tag bewölkt mit Schneeregen. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 6 Grad und der Schneeregen verwandelt sich in kalten Wasserregen. Der Freitag wird dann wieder recht sonnig bei Temperaturen bis zu 8 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In Finnland, in den Niederlanden, Norwegen, Luxemburg und Andorra ist die Medienfreiheit besonders groß. In Eritrea, Nordkorea, Turkmenistan, Syrien, Somalia und China wird die freie Meinungsäußerung besonders unterdrückt. Das ist das Fazit der diesjährigen Bewertung der globalen Medienfreiheit. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht jedes Jahr eine Rangliste dieser Medienfreiheit. Auffallend ist, die Schweiz, einst Stammgast in den Top 10, sackt weiter runter. Jetzt ist sie noch auf Platz 15. In der Schweiz werden zwar keine Medienschaffenden wegen ihrer Arbeit getötet, aber wegen dem Wegfallen vieler unabhängiger Medien und der Konzentration in wenigen riesigen Medienkonzernen verstummten in den letzten Jahren viele freie Stimmen. Ich wollte von Bettina Büsser, Koordinatorin von Reporter ohne Grenzen Deutschschweiz, wissen, verabschiedet sich die Medienfreiheit in der Schweiz langsam?
Nein, so kann man es nicht sagen. Aber eine sehr wichtige Geschichte, die im letzten Jahr passiert ist, ist dieser Fall Rocky. Also Ludovic Rocky von Le Matin, von der Neuenburger Justiz, wurde seine Wohnung durchsucht, es wurden seine Computer beanschlagt. Und das hat nachher das Obergericht als illegal bezeichnet. Also das heißt, es wurde eine illegale Hausdurchsuchung durchgeführt bei einem Schweizer Journalisten aufgrund seiner Arbeit. Und das ist natürlich ein für Schweizer Verhältnisse schwerwiegender Fall, der dann natürlich auch bei dieser Liste, die die Experten ausfüllen, wo sie nach vielen verschiedenen Punkten gefragt werden, zu Buche schlug und deshalb einen Einfluss hatte auf die Wertung der Schweiz. Dann gibt es einfach quasi chronische Sachen in der Schweiz, also wie die Medienkonzentration, die ja jetzt auch in diesem Jahr wieder mit dem Wintertour-Landboten einfach fortläuft. Und das heißt immer auch, es gehen Stimmen verloren, es geht Vielfalt verloren. Und die ideale Medienlandschaft ist ja unendlich vielfältig und unendlich frei.
Wenn wir jetzt die internationale Situation anschauen, nicht überraschend ist, dass Syrien nochmal einen Platz weitergesunken ist und nur noch auf Platz 177 ist. Auch Mali, wo es bürgerkriegsähnliche Zustände gab, ist jetzt auf Platz 122. Vor einem Jahr war es noch auf Platz 100. Überraschend tun dann eher Länder, die eigentlich als sehr freie Länder gelten, wie die USA, die 13 Plätze runtergerutscht ist, oder Großbritannien, das 3 Plätze verloren hat. Wie wird denn das erklärt?
Das hat natürlich mit dem ganzen NSA-Skandal, mit Snowden und so weiter zu tun. Also man hat da gesehen, erstens, die Medien sind zwar eigentlich frei, nur werden sie bespitzelt. Und in Großbritannien, da gab es diese absurde Szene, dass die Redaktion des Guardian unter Aufsicht der Behörden Festplatten zerstören musste. Also man stelle sich das vor, das ist ja ein irrwitziges Szenario quasi. Also das heißt, es hat sich gezeigt, dass in diesen Ländern zwar sehr viel Medienvielfalt herrscht, ein freier Journalismus sehr gut möglich ist im Vergleich, aber gleichzeitig ein System den Journalismus bespitzelt und zum Teil auch werden Zusammenarbeiten aufgedeckt, wo irgendwelche Daten an die NSA übergeben wurden. Und dann wird es natürlich auch ganz zappenduster um die Informationsfreiheit, weil dann ist sie nicht mehr frei.
Es gibt aber auch Aufsteiger. Zum Beispiel auffallend ist, dass in ein paar lateinamerikanischen Ländern die Presse- oder Medienfreiheit größer geworden zu sein scheint. Wie erklärt sich das dann?
Das sind eigentlich einfach die Momentanschnitte, dass man gesehen hat, es gibt weniger Fälle von Gewalt, es gibt weniger Fälle von Zensur oder von eben Anklagen, die sich nachher als illegal erweisen. Aber zum Beispiel in Ecuador, das sich sehr stark verbessert hat, gibt es dennoch weiterhin eine sehr starke politische Polarisierung auch der Medien, und das heißt, es ist immer noch ein gewisses Konfliktpotenzial da, das, wo wir alle hoffen, dass das eben sich nicht mehr negativ auswirkt und nicht mehr zu Übergriffen führt oder so.
Wie sieht es denn eigentlich so generell aus? Man könnte ja annehmen, dank Social Media, dank Facebook, Twitter und Co. wird die Medienfreiheit größer weltweit. Teilen Sie diesen Eindruck?
Jein. Sagen wir jetzt Regimes, die wirklich die Informationsfreiheit unterdrücken wollen, die haben schon lange reagiert auf die großen Möglichkeiten, die das Internet bietet, eben mit Social Media. und haben ihre Zensur daran angepasst. Also wenn sie in China Tiananmen-Platz suchen, dann werden sie nichts finden, weil da gibt es einfach eine Zensur. Das Netz wird gefiltert. Was man auch weiß, ist zum Beispiel, dass im arabischen Frühling zum Teil die Bandbreiten verändert wurde, damit man keine Filme überspielen kann. Wo früher ein Regime halt Druckerpressen zerstört hat, macht es jetzt Internetzensur. Also, und was man auch dazu sagen muss, es sind zum Teil westliche Anbieter, die dann diese Regimes technisch unterstützen und ihnen Software anbieten, mit denen sie diese Informationen unterdrücken oder filtern können.
Sagt Bettina Büsser, Koordinatorin von Reporter ohne Grenzen Deutschschweiz. Die gesamte Liste der Medienfreiheit gibt es im Internet unter www.rsf.org.
95,6 Rabe Info.
Die Internetfreiheit ist nicht grenzenlos, das haben wir soeben gehört. Oft aber ist das jüngeren Nutzern und Nutzerinnen des weltweiten Netzes nicht bewusst. Immer öfter veröffentlichen Jugendliche nämlich im Internet homophobe, rassistische, islamophobe oder fremdenfeindliche Aussagen auf Videoportalen, in Blogs oder sozialen Netzwerken. Damit fördern sie Ausgrenzung und Fremdenhass, teilweise ohne sich bewusst zu sein, dass sie damit Menschen verletzen oder gar gegen geltendes Recht verstoßen und sich selber schaden können. Dem will die Kampagne No Hate Speech Movement vom Europarat entgegenwirken. An dieser Kampagne gegen Hassreden im Internet beteiligt sich auch die Schweiz. Wilma Rall hat mit Evelyn Zurbricken gesprochen, Bereichsleiterin für Kinder- und Jugendfragen beim Bundesamt für Sozialversicherungen. Sie hat sie gefragt, warum denn Jugendliche überhaupt das Bedürfnis haben, solche Hassreden im Internet zu verbreiten.
Es ist so, dass sich Jugendliche oftmals nicht unbedingt bewusst sind, dass sie mit Hasspropaganda tatsächlich verbale Gewalt ausüben. Es kann sein, dass sie einfach aus dem Bauch heraus eine Rückmeldung zum Beispiel geben beim Posten eines Bildes oder dergleichen. Es kann auch sein, dass sie spontan eine Meinung äußern und diese Meinung aber gar nicht bewusst als aggressive Meinung positionieren möchten, aber durch ihren alltäglichen Sprachgebrauch nicht merken, dass sie Grenzen überschreiten.
Die Kampagne No Hate Speech Movement vom Europarat will nun die Jugendlichen sensibilisieren, aufklären, dass das Internet eben keine geeignete Plattform ist, um solche Gefühle, Äußerungen loszuwerden. Wo genau setzt die Kampagne an?
Sie setzt erstens dabei an, das Bewusstsein der Jugendlichen zu schärfen, dass Äußerungen im Internet natürlich eine ganz andere Dynamik entwickeln als Äußerungen, sagen wir mal, im privaten Umfeld, weil sich natürlich diese Äußerungen dort viel schneller verbreiten und weil diese natürlich jetzt auch von der Menge der angesprochenen oder indirekt angesprochenen Personen eine ganz andere Dimension hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Kampagne setzt aber auch bei der sogenannten schweigenden Mehrheit an, also nicht unbedingt nur bei den Tätern und bei den Opfern, sondern bei den vielen, die das mitbekommen, die das sehen und einfach mal so telquel zur Kenntnis nehmen. Und da geht es darum, diese zu motivieren, auch darauf zu reagieren, kenntlich zu machen und anzuzeigen, konkret im Netz, dass sie eben das nicht gut finden und dass das bei ihnen negativ ankommt.
Sie haben als einen Punkt die schweigende Mehrheit angesprochen. Inwiefern sind denn die Internetnutzenden gefordert? Was soll man tun? An wen soll man sich wenden, wenn man im Internet auf solche Aussagen, Videos stößt?
Es sind diverse Tools von der Kampagne selber im Angebot. Die findet man auf den Homepages der Kampagne bzw. des Schweizer Ablegers bei der SAIF. Dort hat man die Möglichkeit, zum Beispiel eine Meldung zu posten. Man kann auch in Diskussionsforen oder Blogs mitmischen und man hat auch die Möglichkeit, Beispiele einzusehen, gerade wenn die Jugendlichen selber unsicher sind, ja, ist das jetzt schon No Hate Speech oder ist das eigentlich etwas, wo ich jetzt vielleicht überreagiere? Und es werden ferner vom Europarat auch Materialien bereitgestellt, Informationsmaterialien zur Kampagne selber, aber auch zum Phänomen No Hate Speech.
Das Bundesamt für Sozialversicherung hat ja der Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände den Auftrag erteilt, sie solle Lage und Bedarf in der Schweiz abklären. Gibt es dort schon Erkenntnisse? Wie ist denn die Lage in der Schweiz?
Es gibt erste Erkenntnisse, die Tendenz geht in die Richtung, dass das Phänomen tatsächlich existiert, dass es aber nicht ein sehr außergewöhnliches oder bedrohliches Maß annehmen würde.
Im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Ländern?
Richtig. Es ist ein Ländervergleich, der sich aber jetzt im Bereich eben auf das No-Hate-Speech doch auf einem wahrnehmbaren Niveau bewegt, das präventive Maßnahmen notwendig macht. Aber es ist nicht so, bei uns nicht und bei den anderen Ländern auch nicht, dass das jetzt eine dramatische Dimension hätte, wo man sofort auch repressiv vorgehen müsste. Also das muss man schon unterscheiden.
Sagt Evelyn Zurbricken, Bereichsleiterin für Kinder- und Jugendfragen beim Bundesamt für Sozialversicherung. Mehr Informationen zur Kampagne gegen Hassreden im Internet gibt's im Internet unter www.nohatespeech.ch.
Rabe Info 95,6.
Niedergebrannte Siedlungen, Lynchjustiz, weit über 2000 Tote, das ist die traurige Bilanz des Konflikts in der Zentralafrikanischen Republik. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Laut Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind mittlerweile fast 1 Million Menschen auf der Flucht. Die humanitäre Lage ist katastrophal, die medizinische Versorgung der Opfer mitten im Chaos sei zu einer Herkulesaufgabe geworden, das sagt Markus Bachmann, Projektkoordinator von Ärzte ohne Grenzen, derzeit in der Hauptstadt Bangui. Wilmar Al hat mit ihm gesprochen.
Die Hälfte der Bevölkerung, die in dieser Stadt lebt, mehr als 400.000 Menschen, sind auf der Flucht vor dem Konflikt. Das Niveau an Gewalt in der Hauptstadt selbst ist extrem hoch und im ganzen Land ist das Niveau an Gewalt extrem ansteigend und hat sich in den letzten beiden Wochen extrem verschärft.
Der politische Machtkampf in Zentralafrika ist zu einem religiösen Konflikt geworden, in einem Land mit einer langen Tradition des friedlichen Zusammenlebens von Muslimen und Christen. Dies änderte sich, als vor einem Jahr muslimische Rebellen die Regierung stürzten. Zwar wurden in der Folge die muslimischen Rebellengruppen aufgelöst, trotzdem häuften sich Berichte über willkürliche Übergriffe, Plünderungen und Vergewaltigungen. Daraufhin formierten sich christliche Milizen, die ihrerseits überaus brutal gegen Muslime vorgingen.
Im Prinzip muss man sagen, dass dieser Konflikt ein sehr komplexer Konflikt ist, mit einer sehr komplexen Geschichte. Und das religiöse Label, dieses Etikett, christlich oder muslimisch, wird sehr oft verwendet, um in dieser Konfliktsituation besser polarisieren zu können.
Nochmals verschärft hat sich die Lage in Zentralafrika diesen Januar, als Präsident Michel Djotodia auf Druck der Nachbarländer zurücktrat. Katrin Samba-Panza, Bürgermeisterin der Hauptstadt Bangui, wurde Übergangspräsidentin. Die 58-jährige Korruptionsgegnerin gilt als integer und unabhängig, die Rebellengruppen aber vermag sie nicht unter Kontrolle zu bringen. Ihre Macht außerhalb der Hauptstadt Bangui ist beschränkt. Zentralafrika ist 15 Mal so groß wie die Schweiz, hat eine schlechte Verkehrsinfrastruktur und riesige unzugängliche Gebiete. Was dort genau geschieht, weiß im Moment niemand so genau. Médecins Sans Frontières versuche mit mobilen Teams, auch in abgelegeneren Gebieten wenigstens Nothilfe zu leisten, sagt Markus Bachmann.
In den vergangenen Wochen war vor allem der Nordwesten, der Westen und der Südwesten der Zentralafrikanischen Republik besonders von Gewalt betroffen. Und allein in dieser Region haben wir mehr als 10 Projekte, mehr als 10 Städten, wo wir Menschen medizinische Notfallversorgung anbieten.
Médecins Sans Frontières arbeitet seit über 15 Jahren in Zentralafrika. Man habe verschiedene Machtwechsel erlebt, viele Krisen und Konflikte. Leider sei zu beobachten, dass in Zentralafrika, aber auch in anderen Krisengebieten die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts immer weniger respektiert werden, sagt Markus Bachmann.
Wir erleben das auch ganz konkret hier in der Zentralafrikanischen Republik, wo bewaffnete Akteure in Krankenhäuser eingedrungen sind, auf der Suche nach bestimmten Menschen. Es sind Massenhinrichtungen in einem Krankenhaus hier in Bangui passiert. Sehr oft respektieren bewaffnete Akteure nicht den Schutzraum eines Krankenhauses und dringen dort hinein.
Aufgrund der ausufernden Gewalt haben die EU-Außenminister kürzlich beschlossen, rund 500 Soldaten in die Hauptstadt Bangui zu schicken. Rund 6.000 Soldaten aus Frankreich, Ruanda, Kongo und weiteren afrikanischen Staaten sind bereits im Land. Laut Einschätzung der Vereinten Nationen aber bräuchte es nochmals so viele Blauhelme, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Derweil hat der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen eingeleitet wegen möglichen Kriegsverbrechen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 12. Februar auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.